Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Im Studio bin ich, im Studio ist der Gast und im Studio sind zwei Teetassen aus Glas. Eine ist mit Beuteltee gemacht, eine mit einem sogenannten Tee-Ei. Und jetzt bin ich gespannt, ob Barbara Vogel, eine Teespezialistin von Luzern, ihr Teegeschäft heisst L'Art du Thé. Guten Morgen, Frau Vogel.
Guten Morgen.
Jetzt bin ich gespannt, sie schaut schon extrem gespannt, die beiden Tassen an, ob sie den Unterschied rausschmeckt. Darf ich sie bitte mal zu degustieren, so wie man das eben kunstmässig macht?
Also ich habe zwei Tassen vor mir. Von der Farbe her sind sie ähnlich, nicht gleich im Aufguss. Ich schmecke zuerst.
Nehmen Sie die eine Tasse. Ich habe es extra aus Glas genommen. Ist das schlecht für Tee, wenn man Glas nimmt?
Man sieht schön die Farbe. Was der Nachteil ist von Glas, also die Wärme geht sehr schnell verloren.
Was haben Sie jetzt geschmeckt mit der Nase?
Also mit der Nase habe ich geschmeckt, dass es nicht zwei gleiche Tee sind. Ja. Es sind zwei unterschiedliche Tee.
Wie beschreiben Sie das, was Sie geschmeckt haben?
Bei der linken Tasse schmecke ich einen Zitronengeschmack. Mhm. In der rechten Tasse ist es richtig Vanille, etwas Süßes.
Aha, dann darf ich Sie bitten, je einen Schluck zu nehmen. Jetzt nimmt sie die, die sie vorher gesagt hat. Es hat ein bisschen Zitronix drin. Sürpflet, wie eigentlich jemand, der Wein degustiert.
Das ist richtig. Ja. Man tut den Tee degustieren, indem man mit Sauerstoff reinzieht.
Ja. Die zweite Tasse. Wenn ich das früher gemacht habe, bin ich immer gerügt worden. Hätte man nur müssen sagen, ich sei am Testen. Also die zweite Tasse, die Sie nach Vanille...
Die zweite Tasse, es ist also so, wie ich gesagt am Anfang, vom Geschmack her, es sind zwei unterschiedliche Tee.
Das ist richtig.
Und wenn man eine Degustation soll machen soll, im Beutel oder offen, muss man sicher mal zuerst die gleichen Tee nehmen, damit man es kann.
Ja, ist gut. Haben wir es noch überlegt, ob ich es so schön machen. Gut. Welchen ist Beutel, welchen ist frisch oder kräutermässig, wo man mit dem Tee einmacht, was würden Sie sagen?
Es sind beide nicht so top Qualität dort her.
Gut.
Es ist auch zu wenig heiß aufgegossen worden.
Herr Scherer, er hat mir das gemacht. Ja gut, ich rüge nachher. Also.
Vom Geschmack her, es ist sicher nicht Papier, das ich schmecke. Mhm. Also sind beide... Ich weiß jetzt nicht, ob Sie mich verwünschen wollen.
Nein, überhaupt nicht.
Sind also beide von mir aus gesehen nicht mit Papier, also sicher nicht ein Papierbeutel, der mir hier vorgesetzt worden ist.
Welchen würden Sie aber sagen, dass einer Beutel ist, der Vanille oder der Zitronik? Oder ist das schwierig? Kann man das?
Ich würde jetzt sagen, eher der links, also der Zitronen.
Das ist richtig. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Lipton Earl Grey. Ja, so in einem 3x-Beutel drin, also so die neuen Beutel. Und der rechts, den Sie mit Vanille bezeichnen, das ist ein Rooibos.
Ja.
Mit noch so ein bisschen...
Vanille.
Genau, mit noch so ein bisschen... Hey, super.
Das ist natürlich auch der Unterschied. Das eine ist Tee und das andere ist Kräuteraufguss.
Gut, über das reden wir im Verlauf dieser Sendung. Es ist ja TRS1 und der Treffpunkt und alles über Tee. Der Tee und seine Wirkung, die vielen Teesorten, Frau Vogel, oder die vielfältigen Gerüche, Geschmäcker, der Teehandel, Tee und das Entkoffinieren vom Tee. Vielleicht haben Sie das gar nicht gewusst. Das ist ein Thema. Dann der 5 O'Clock Tea in Grossbritannien und oder Teekultur bei den Ostfriesen. Das alles haben wir im Beutel parat gemacht. Aufgossen wird portionenweise bis am 11 Uhr im Teetreffpunkt. Für Beutel und Frühstrinker gleichermaßen interessant. Und was wir auch machen, das sind Ihre Teefragen, Sie, die uns zuhören, Ihre Teefragen beantworten. Sie können uns jetzt ein Mail schicken. treffpunkt@drs1.ch treffpunkt@drs1.ch und dort Ihre Fragen rund um den Tee stellen. Antwort gibt es dann gegen den Schluss von dem Treffpunkt.
and every day.
Treffpunkt auf DRS1 muss noch eine kleine Ergänzung machen zu den Mails. Es geht bei den Mails, die sie uns schicken sollen, geht es vor allem natürlich um den Gesundheitsaspekt vom Tee trinken. Alles rund um den Gesundheitsaspekt, eine wichtige kleine Ergänzung. Also schicken Sie uns Mails, treffpunkt@drs1.ch, wo es vor allem Fragen dann drin haben sollte, die den Gesundheitsaspekt vom Tee trinken beleuchten soll und in Form von einer Frage. Und wir beantworten die dann am Schluss zusammen mit einem Drogist und zusammen mit der Barbara Vogel, die bei uns bleibt bis um 11. Frau Vogel, seit 12 Jahren haben Sie ein Teegeschäft, L'Art du Thé, die Kunst des Tees. Das heisst ja schon, Sie haben vorher bei uns degustiert und haben das ziemlich gut rausgeschmeckt, heisst ja schon, dass Sie mit dem Tee auf einer speziellen Ebene stehen. Haben Sie dann nicht mit dem Beuteltee den Tee entdeckt, sondern von Anfang an schon ganz anders eingestiegen?
Nein, ich habe einen ganz anderen Werdegang. Ich habe eine Marketingausbildung und habe eine Marketingfirma gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine riesige Marktlücke. In der Schweiz muss man den Tee in der Drogerie, in der Apotheke kaufen. Das kann es ja nicht sein.
Kommt doch jedem Grossverteiler Tee über? Wieso sagen Sie, man muss ihn in der Drogerie?
Also vor 12 Jahren ist das einfach das noch nicht der Stellenwert gehabt. Jetzt aha, selbstverständlich. Aber vor 12 Jahren, wenn Sie irgendwie einen japanischen Grüntee wollen, dann mussten sie müssen in eine Drogerie, in eine Apotheke gehen. Ich war viel im Ausland und habe dann dort die wunderschönen Teehäuser gesehen.
Zum Beispiel in welchen Ländern?
In Paris, Mariage Frère, hat das Einkaufserlebnis dürfen mehrfach erleben und denkt, warum macht das niemand? Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, also wenn das niemand macht, das ist eine riesen Marktlücke. Einerseits der Detailhandel, andererseits Gastronomie, die einen riesen Nachholbedarf hat.
Sie sind gar nicht vom eigenen Tee-Erlebnis hergekommen, sondern einfach nur als taffe Marketingfrau.
Einfach nur vom Business her, Marktlücke, das war mein Einstieg. Ich hatte noch gewartet, bis die Kinder ein bisschen grösser waren. Es ist eine gewisse Präsenzzeit. Ich habe dann einen Teeladen aufgemacht mit einer Mitarbeiterin, habe eingestellt.
In welcher Form haben Sie dort Tee verkauft?
In dieser Form wie heute.
Also Pulver. Also wie sagt man eigentlich? Kraut.
Tee, Kraut.
Jawohl.
Und auch schon in einer sehr grossen Vielfalt. Ich habe dann eingekauft bei Grosshändlern in Europa. Und zwar auch wieder dort, wie ich das Fachwissen noch nicht hatte, noch Marketingaspekt. Also alle Teegärten, die verschiedenen Länder, verschiedene Preisklassen, effektiv von einer ganz anderen Seite.
In welchen Ländern sind die Grosshändler tätig, ansässig?
Die sind vor allem in Frankreich und in Deutschland. Der meiste Tee kommt via Hamburg rein.
Warum? Wegen dem Hafen?
Wegen dem Hafen, ja. Absolut. Ja.
Paris?
Paris via Rotterdam kommt der Tee rein. Mittlerweile kaufe ich weltweit vor Ort den Tee ein. Das habe ich vor 12 Jahren selbstverständlich noch nicht können. Ich habe gar keinen Kontakt gehabt. Ja.
Businessfrau, kommt jetzt ganz klar durch. Haben Sie zu diesen Zeiten, bevor Sie auf die Marktlücke gekommen sind, Tee oder Kaffee getrunken, um sich, ich weiss nicht, anregen, fit machen oder Ausgenuss?
Ich habe eigentlich beides genau gleich viel getrunken, aber nicht, dass ich jetzt so ein richtiger Tee-Freak war.
Nicht, überhaupt nicht. Nicht zelebriert mit aufgegossenen Porzellantessen. Sie haben es noch mitgebracht. Das sieht nach dem Osten aus, China, Japan.
Das ist chinesisch, das habe ich das Jahr in China gekauft.
Haben Sie mitgebracht. Ja. Wie gross ist die Entdeckung oder das Aha-Erlebnis gewesen, wo Sie so in die Welt vom Kräutertee reingekommen sind, wo Sie ja dann selber angefangen haben, probieren, nehme ich mal an.
Ja, also ich möchte Sie noch mal korrigieren, es ist nicht Kräutertee. Krauttee. Ja. Sie meinen Losentee. Weil in der Schweiz ist ja immer ein bisschen ein Sprachproblem. Wir haben für alles, was man in die Tasse kann geben und irgendeine Farbe gibt, ins Wasser kann geben, eine Farbe gibt, sagen wir, es ist Tee. Ich bin Teehändlerin, das heisst, ich verkaufe Tee und ich bin Spezialistin, die von der Camellia sinensis kommt, also von der Teepflanze, vom eigentlichen Teebusch. Mhm. Und ich habe mich dann einfach antasten. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit den sogenannten Teaboards.
Was ist das?
Das ist so wie eine Vermarktung innerhalb der Länder, wo ein Teaboard von Indien zum Beispiel, so eine Anlaufstelle, wo dann sich auch einsetzt, zum Beispiel, dass Darjeeling als Ursprungsort zum Beispiel geschützt ist. Das sind so die Organisationen. Ich bin dann via diese Organisationen nachher auf die Teehändler, auf die Teeplantagen gekommen.
Das heisst, Sie sind jeweils vor Ort reisen? In welche Länder?
Das ist China, das ist Japan, Korea, Thailand, Indien,
Sri Lanka. Wie haben die reagiert auf Sie, als Sie das erste Mal gekommen sind und dort versucht haben, Kontakt zu knüpfen für den Handel?
Also es ist vielleicht einmal für die komisch gewesen, dass ich eine Frau bin, weil das ist schon ein bisschen exotisch in der Teewelt, dass ich dann jeweils alleine komme, gerade in asiatischen Ländern wie China, wird natürlich immer gefragt, how big is your group? Oder? Und dann sage ich dann, ich komme alleine. Mittlerweile kennt man mich natürlich vor Ort und die Teefamilie ist eine relativ kleine Familie. Durch das kennt man sich, man trifft sich immer wieder, sei es an gewissen Anlässen, sei es, das kann auch mal eine Hochzeit sein von einem Teehändler in Indien, wo man sich wieder trifft, das kann an einer Messe sein, wo man eigentlich immer die gleichen Gesichter sieht.
Wie haben Sie sich punkto Qualität weiter oder fortgebildet? Das ist ja wichtig, wenn man Händler ist und ich nehme mal an, auch in diesem Handelbereich versucht man einander über den Tisch zu ziehen und Minderwertiges als Besseres zu verkaufen etc. Und da muss man ja gewieft sein und muss ja wissen, was gute Qualität ist und was schlechte Qualität ist. Wie haben Sie sich da fit gemacht?
Also es gibt ja kein Studium in Tee. Ich konnte das nicht in irgendeiner Schule machen, sondern das geht effektiv über Doing on the Job. Ich musste das lernen in diesen Plantagen, viele Fragen, mir das ganze Know-how aneignen, weil Bücher ist natürlich ein gewisses Grundwissen, wo ich würde sagen, wo viele Kunden natürlich schon mal mitbringen. Und ich sollte ja ein bisschen besser sein als der Kunde. Also reicht es ja nicht, dass ich gleich viel weiss wie der Kunde. Und ich bin dann so eigentlich in die Länder gereist. Und erst da ist mir eigentlich eine riesige Welt aufgegangen, Faszination. Und heute ist selbstverständlich, bin ich immer noch Geschäftsfrau, aber ich bin absolut fasziniert von der Vielfalt von einer Pflanze, wo man eigentlich die ganze Vielfalt, die wir kennen, kann herstellen, nur mit einer anderen Verarbeitung, mit einer unterschiedlichen Verarbeitung, mit dem Klima, mit der Bodenbeschaffenheit. Und das fasziniert mich.
Barbara Vogel bei uns im Treffpunkt, L'Art du Tee, so heisst ihr Teegeschäft Luzern, Händlerin. Seit 12 Jahren hat sie das Teegeschäft und wir möchten jetzt über etwas reden. In ein paar Minuten, Frau Vogel, wo Sie vorher, kurz vor der Sendung, habe ich Ihnen gesagt, was wir so vorher gesagt haben, das wissen Sie gar nicht. Es gibt nämlich in der Schweiz eine Firma, Infre AG, die Tee entkoffiniert, und zwar, glaube ich, fast ein Sechstel vom ganzen Weltbedarf. Und wie das Verfahren funktioniert und was das für ein Geschäft ist, das erfahren wir direkt vom Geschäftsführer, von Martin Hodler, gerade das nächste Mal im Treffpunkt.
Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning.
English Tea, von einem, was wissen muss, von Paul McCartney, da in unserem DRS1-Treffpunkt über Tee. Entkoffinierter Kaffee, das ist uns allen ein Begriff, das kennen wir, aber entkoffinierter Tee, würde ich sagen, ist praktisch ja weitgehend unbekannt. Bei uns in der Sendung jetzt der Martin Hodler, er ist Geschäftsführer von Infre AG, einer Firma, Schweizer Firma, die genau eben das macht, Tee entkoffinieren. Guten Morgen, Herr Hodler.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Sag den Hörerinnen und Hörern noch schnell ein bisschen mehr. Ihre Firma gibt es seit 1946. Eine Weile vorher hat ein Deutscher, der Dr. Grete, das Verfahren erfunden, das Patent angemeldet. Und Ihre Firma, Herr Hodler, hat dann, glaube ich, die Firma 1950 übernommen vom Herr Grete. Und heute fahren bei Ihnen Lastwagen mit Tee aus der halben Welt vor. Wie viel Tee entkoffinieren Sie denn da so pro Tag?
Bei voller Auslastung können das bis zu 15 Tonnen sein. Im besten Fall, je nach Teesorte, sogar gegen 20 Tonnen, also ein voller Lastwagen.
Gibt es da Länder, wo schwergewichtig zu Ihnen kommen?
Das ist ganz klar England. Das ist das Teeland Nummer 1, England und Irland.
Jetzt könnte man sich ja fragen, warum machen die das? Das sparen wir uns noch schnell auf. Ich wollte zuerst wissen, wie macht man das? Sie haben ja Aufträge von einer eben von grossen Teefirma, England, Irland, glaube Unilever Europa von Lipton. Sie sind weltweit einer der Führenden mit ihrem Verfahren. Wie macht man denn das jetzt genau?
Das ist eine simple Extraktion. Es ist also keine chemische Reaktion. Es ist eine selektive Extraktion vom Koffein mit einem Lösungsmittel, das in der Lebensmittelindustrie sehr verbreitet ist, mit dem Methylenchlorid.
Und wenn man das jetzt so hört, könnte man ja sich vorstellen, bleibt denn da, es ist ja ein Lösungsmittel, Methylenchlorid, bleibt da nicht ein kleiner Rest im Tee drin?
Also erstens, das Lösungsmittel, das sieht schon bei 40 Grad, das ist also sehr leicht verdampfbar und wir können das mit relativ wenig Aufwand vollständig wegnehmen. Das Gesetz schreibt vor, dass etwa 5 Millionen Teile noch übrig bleiben, aber bei uns sind das meistens nicht messbare Mengen bis 1-2 Millionenstel. Das ist eine absolut vernachlässigbare Menge, die da zurückbleibt.
Jetzt, was passiert mit der Qualität vom Tee nach dem Verfahren? Gehen da nicht irgendwie Wirkstoff verloren?
Das ist das grosse Geheimnis und eigentlich auch unser Know-how, dass wir seit 1946 spezialisiert sind auf das und unser Verfahren so angepasst haben, dass wir möglichst selektiv das Koffein rausnehmen. Ganz wenig geht natürlich verloren, die Qualität sinkt ganz wenig, aber da reicht es ja schon, dass man eine leicht höhere Qualität Tee kauft, wenn der Kunde bestimmte Qualität will und so entkoffiniert auf die gewünschte Qualität kommt.
Wenn der Prozess abgeschlossen ist und der Tee wieder zurückgeht an die Firma, dann bleibt bei Ihnen ja eben das Koffein zurück, wo Sie dem Tee entzogen haben mit dem speziellen Verfahren. Was machen Sie damit, mit dem Koffein?
Das ist ein Verfahren, das wir selber entwickelt haben, weil früher haben wir das Koffein müssen entsorgen für eine Grössenordnung Franken das Kilo. Heute können wir das in einem Gang kristallisieren und können es nachher verkaufen. Und die Getränkeindustrie hat sehr gerne natürliches Koffein. Das kommt nachher wieder in den Cola-Getränken, Pepsi-Cola, Coca-Cola, im Red Bull. Und auch die Pharmaindustrie braucht das dort, wo ein Medikament müde macht als ungewollte Nebenwirkung, tut man meistens ein Spürchen Koffein dazu, für dem entgegenzuwirken. Also wir können es also jetzt anstatt entsorgen, können wir es für ziemlich gutes Geld verkaufen.
In welcher Form ist denn das Koffein da? Kristallisiert, Pulver?
Das ist kristallisiert, wenn man es schön laut kristallisiert, aber weil wir es nachher abzentrifugieren, ist es eine feuchte Masse. Und so weiss auch unsere Kunden, weil sie müssen es dann noch ein paar Mal neu kristallisieren und auflösen und eine feuchte Masse lässt sich leichter auflösen als eine ganz trockene Kristalline.
Jetzt möchte ich auf das zurückkommen, was ich am Anfang als eigentlich sehr neugieriges Element gerade zuerst wollte fragen, nämlich England, das Teeland, und das ist auch das Land, wo ihnen die meisten Aufträge gibt. Warum lassen die Engländer so viel Tee entkoffinieren?
Die Engländer, die trinken enorm viel Tee. Also die versuchen sehr wahrscheinlich ihren Bedarf an Flüssigkeit, der bis zu 2 Liter sollte gehen, mit Tee zu decken. Und die trinken etwa 5-6 Mal im Tag Tee. Und weil in England jedermann weiss, dass der Tee Koffein enthält und jedermann weiss, dass wenn man allzu viel Koffein nimmt, man doch könnte nervös werden, Herzklopfen bekommen, so ein bisschen in Stress kommen, hat sich das einfach eingebürgert, dass gegen Ende vom Tag man schwenkt vom koffeinhaltigen zum koffeinfreien Tee.
Aha, drum. Also man fängt mit Koffein an, hört dann beim Entkoffeinierten auf. Wirkt das Koffein im Tee anders als im Kaffee?
Ja, das wirkt definitiv anders. Das Koffein im Tee, das wirkt weniger stark, aber dafür viel länger. Das kann bis zu 4-5 Stunden gehen. Und der Grund sind die sogenannten Gerbstoffe, die im Tee sind. Man nennt es auch Polyphenol, also Substanzen, die gesundheitsfördernd sein können. Die bilden eine komplexe Verbindung mit dem Koffein. Und darum braucht es im Mensch länger, das Koffein in die Blutbahn zu übernehmen, weil man zuerst die Verbindung muss lösen beim Tee, als im Kaffee, wo es solche Gerbstoffe nicht gibt.
Martin Hodler, bedanke mich ganz herzlich für die spannenden Informationen.
Merci.
Und wünsche einen schönen Tag.
Gleichfalls.
Ade, danke vielmals. Martin Hodler von Infre AG, das ist die Schweizer Firma, die Tee im grossen Stil entkoffiniert. Barbara Vogel, Sie haben interessiert zugelassen. Was halten Sie davon?
Es ist sicher ein Bedarf da. Das sieht man auch von den Mengen, die er ja entkoffiniert. Ich bin einfach der Meinung, dass man Tee trinkt und man kann mit den Teesorten dann auswählen, ob man mehr oder weniger Koffein will. Also es gibt von der Bodenbeschaffenheit, vom Klima, vom Anbaugebiet, gibt es Tee, die mehr oder weniger Koffein halten.
Wird einem Tee Zähl entzogen, wenn man das Koffein nimmt, aus Ihrer Sicht?
Also es ist vielleicht falsch gesagt, Ziel so entzogen, so weit gehe ich nicht. Nein, das ist jetzt einfach etwas, was ich sage, entweder trinkt man Tee und dann hat man auch das Tein oder das Koffein, oder man trinkt etwas anderes.
Das nächstes bei uns im Treffpunkt über Tee, haben wir den Marschtee. Das ist etwas, was gibt, wo vor allem Männer wahrscheinlich kennen. Marschtee, klar, marschieren, Militär, jawohl. Um das geht's. Und wir möchten noch so ein bisschen in einem Tee-ABC ein paar Sachen klären. Was unterscheidet der Schwarz vom grünen Tee, außer dem Namen? Sie erfahren das alles als nächstes im Alles andere wieder abwarten und Tee trinken. Treffpunkt da auf DRS1.
Le soleil est si loin, à quoi bon courir derrière? Il reviendra puisqu'il n'a rien d'autre à faire. La nuit est là, tout près, quand je lève une main en l'air. C'est si facile de la décrocher, passe-moi ma bière. Rends-moi ma solitude, rends-moi ma solitude. Sur un hamac, je fais comme la mer des va-et-vient. On dirait que le vent s'en est allé, pousse avec ta main. Rends-moi ma solitude, rends-moi ma solitude. Rends-moi ma solitude. Embrasse-moi autant que tu voudras. Ma solitude et toi, ça fait tout. ma solitude. Ce matin, dans mon lit, je vois bien qu'elle est partie, ne laissant que des bouteilles vides. Je t'appelle un taxi. Rends-moi ma solitude, rends-moi ma solitude, rends-moi ma solitude, rends-moi ma solitude. Ma solitude et toi, ça fait moi ma solitude. Approche-toi par le puits. Moi ma solitude. Ne lui demande pas de partir. Rends-moi ma solitude. Rends-moi ma solitude. Embrasse-moi tant que toi. Rends-moi ma solitude. Ma solitude et toi, ça fait moi ma solitude. Toujours.
Skilager und Tee, oder Militär und Tee, oder zu Berg gehen und Tee, das alles gehört zusammen wie Tee und Wasser. Wir haben jetzt Gelegenheit, für ein paar Minuten mit dem Herrn Wiesmann zu reden, Uli Wiesmann. Er ist Präsident von der Vereinigung von der Schweizer Hüttenwart, ist normalerweise im Bündnerland, in der Hütte am Oberalpstock. Guten Morgen, Herr Wiesmann.
Guten Morgen.
Eben, Marschtee, wollen wir ein bisschen thematisieren noch kurz. Wie viele Liter machen Sie da Marschtee?
Grundsätzlich einfach so viel, wie wir Besucher haben. Also, das ist je nach Besucherzahl variiert das so zwischen 10 und 70 Liter. Weil die Leute, die brauchen da so 1 bis 2 Liter etwa. Die Flaschen werden immer grösser. Das Trinken ist auch ein Thema in der Sporternährung. Also von dem her, Konsum zunehmend.
Schade, bin ich nicht in dieser Zeit Kind gewesen. Wir sind immer die Sechsten losgezogen und haben 1 Liter Tee dabei gehabt. Und ich habe schon Durst gehabt, bevor wir losgelaufen sind. Das muss meine Mutter noch bis zum Schluss immer gehören von mir.
Wir haben es eben gekannt und schon damals 2 Flaschen in den Rucksack
gegeben. So ist es.
Ja, genau. So,
ich hätte es auch gerne getragen, aber man hat mich nicht angelost. Was für einen Marschtee machen Sie denn, Herr Wiesmann?
Also, eigentlich ist das eine Mischung. Und Grundsubstanz ist immer Schwarztee, weil ein Tee muss einfach eine Farbe haben, sonst haben die Leute das Gefühl, es sei nur ein Wässerli. Also von dem her, für die Farbe ist immer Schwarztee drin. Und dann sind ja verschiedene Braumeister am Werk und dann variiert es zwischen der Pfefferminzlastig, Hagebutterlastig mit Zitronen oder auch Pfefferminz.
Je nach Vorliebe.
Genau.
Und von dem, was macht.
Der noch Lust hat, tut ein bisschen Zitronen drin eben und sicher immer Zucker.
Beuteltee oder Krauttee?
Meistens Krauttee, wobei es ist halt auch lieferantenabhängig. Es gibt manchmal, wenn wir den Einkauf machen, dass der Lieferant nicht gerade ein Lager hat und dann geht man halt auf Beuteltee.
Jetzt haben Sie ganz klar gesagt, Zucker gehört rein. Gibt es nicht Leute, die lieber Tee ohne Zucker trinken?
Wenig. Also ich meine, schlussendlich sind wir ja doch noch in einer heutigen Gemeinschaft, die miteinander redet. Und der fragt, der kann auch einen ohne Zucker haben, dann machen wir einfach einen Krug schnell für jemanden an. Aber so mehrheitlich ist es ja auch, eben hat ein Tee auch noch ein bisschen Nährwert, wenn es Zucker drin hat. Und das ist ja manchmal auch sehr willkommen.
Woher kommt die Tradition vom Marschtee, wissen Sie das?
Also, vielleicht zum Marschtee als solches. Wir haben den Umtauf, die Tourentee. Weil eben das Marschtee, das Mut so militärisch an. Sie haben das auch in der Einleitung gesagt.
Ja.
Und ich denke, das kommt wirklich auch von dort. Wenn ich mich so zurückerinnere, hat man immer unterschieden zwischen Tee, den man jetzt kann trinken kann, und solchen, die dann eben was langen, dass alle können ihre Flaschen füllen. Und ich denke, das ist früher halt von der Zubereitung her, dass die in der Küche gewusst haben, wie viel muss man etwa machen, haben die das so organisiert. Mhm. Aber eben Tourentee tönt ein bisschen freundlicher und ein bisschen ziviler.
Und ein bisschen moderner. Warum genau. Denn, Herr Wiesmann, eignet sich Tee immer noch gut für die Berge? Ich denke jetzt an all die Energy Drinks, die es gibt. Und der Tee ist offenbar aber nicht wegzudenken oder wegzubringen.
Nein. Also wenn ich so schaue, sind das bei uns, würde ich sagen, 80% der Leute, die sich am Marschtee bedienen. Also bei uns gehört er zur Übernachtung, ist er inbegriffen. Und die anderen, also ich denke jetzt gerade die Energy Drinks und so, der Tee hat den Vorteil, dass er sehr gut verträglich ist. Und je nachdem, unter körperliche Anstrengung, gibt es dann einen Haufen Leute, die dann die stark gesüßten Getränke gar nicht mehr vertragen, also wo es ihnen dann gerade schlecht wird.
Genau.
Das ist das Gegenteil von dem, was gerne gibt.
Richtig. Ja, Uli Wiesmann, herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen.
Und einen schönen Tag.
Ja, danke gleich.
Merci vielmals.
Wiederhören.
Wiederhören. Barbara Vogels, wir haben beide mitgelassen bei Uli Wiesmann. Sie haben irgendwann einmal noch, wollen wissen, wie viel dass er denn da rein tut. Da kann ich die Frage an Sie weitergeben. Wie viel ist denn eigentlich die richtige Portion, wenn man Krauttee nimmt und nicht einen Beutel? Für eine Tasse zum Beispiel.
Also von der Menge ist das nicht abhängig, ob es ein Beutel ist oder Offertee. Es sind immer 2 Gramm. Mhm. Wo man rechnet.
Ist das
pro 2 Dezil. Also,
es
sind gestrichene Teelöffel.
Gestrichene
oder Kaffeelöffel. Ja. Für die, die nicht. Es ist also das Gleiche. Ich sage jetzt einfach Teelöffel. Ja. Es kommt natürlich auf die Konsistenz drauf ab. Ein gebrochener Tee braucht es weniger wie einen grossen Blatttee, weil natürlich mehr Volumen ist.
Jetzt haben wir da Fragen bekommen von unseren Leuten. Wir haben ein Mail aufgemacht, zum Beispiel, hätte ich da gerade etwas. Frau schreibt uns, die Vreni Eberle von einer chinesischen Bekannten hat sie gelernt, dass der erste Aufguss vom Teekraut weggeschüttet wird, also nur kurz überbrühen, mit seinem aber nicht sprudelnd heissem Wasser. Und sie hat bis jetzt nicht verstanden, ob das ein zeremonieller Akt ist oder ob es zur Verbesserung vom Aroma beiträgt. Was können Sie da sagen?
Es ist sicher ein zeremonieller Aspekt, weil das Aroma tut es nicht verbessern. Es ist höchstens ein zweiter Aufguss, hat vielleicht ein bisschen weniger Gerbsäure drin. In asiatischen Ländern tut man zuerst Tassen aufwärmen und das macht man eigentlich mit dem ersten Aufguss. Also man tut das Kraut aufgießen, tut dann den Aufguss in die Tasse rein, um die Tasse vorwärmen.
Ist das, dass sich der Geschmack kann entfalten oder warum macht man das?
Nein, dass sich der Tee nicht so schnell abkaltet, wenn sie in die Kalttasse kommt.
Aha, das ist wie bei den Tellern in den Restaurants, die warm kommen. Genau.
Sie sagen auch viel, wir tun den Tee waschen wegen dem Staub. Mhm. Das kann auch ein Aspekt sein, aber es tut nicht irgendeine Qualität verändern oder verbessern. Mhm.
Dann haben wir eine weitere Frage von der Heidi Blase. Sie will wissen, ob es Darjeeling Grüntee gibt.
Selbstverständlich gibt es aus dem Anbaugebiet Darjeeling Grüntee, weil man macht ja aus dem gleichen Blattwerk, wenn man das pflückt, kann man Grün- und Schwarztee machen. Das ist ein Verarbeitungsschritt, der wegfällt beim Grüntee, nämlich die Fermentation. Mhm. Darjeeling ist natürlich immer weltbekannt gewesen für den Schwarztee. Mittlerweile sind sie natürlich auch auf den Zug von Grüntee, Gesundheit und so weiter aufgesprungen. Sie haben zuerst Probleme gehabt wegen der Gerbsäure und machen jetzt mit der Herbstpflückung, also Ende Jahr, machen sie jetzt sehr gute Grüntee.
Mhm. Jetzt etwas, was man einmal diskutiert, wenn man über Tee redet, wie lange soll man ziehen lassen? Es steht ja meistens auf der Teebeutel. Ich bringe das halt jetzt wieder. Ich meine, Leute trinken dann noch Tee im Beutel. Steht es drauf, zwischen 3 und 5, manchmal sogar 6-7 Minuten steht drauf. Wie findet man heraus, was die richtige Zeit ist?
Das ist sicher eine Faustregel. 3-5 Minuten ziehen durch. Wenn ein Tee bitter wird, dann haben sie überdosiert. Dann ist nicht das Problem von der Ziehdauer. Also jeden Tee können sie 5 Minuten ziehen lassen, ohne dass er bitter wird, weil dann haben sie einfach zu viel Kraut genommen. Das Problem ist, wenn sie das nasse, also das trockene Teekraut anschauen, sieht es noch sehr wenig aus. Nachher, wenn sie es aufgießen, dann tut sich das vom Volumen her das 3-5-fache vergrössern. Ja. Und durch das wird eben sehr viel überdosiert, weil man hat das Gefühl, das sieht so noch viel zu wenig aus.
Was passiert dann, wenn man ihn zu lang ziehen lässt?
Wenn man es lang ziehen lässt, dann kann er bitter werden. Es kommt ein bisschen auf die Teesorten drauf ab. Ich sage denen auch, es gibt gutmütigere Tee, also wo ich dann auch aussuche für die Gastronomie, wo man auch mal länger ziehen lassen kann, ohne dass es gerade kippt, wenn ich sage, also es bittere kippt. Und es gibt sättige Tee, die sehr heikel sind, die von Natur aus sehr viel Gerbsäure drin haben, die sehr heikel sind, wegen Überdosierung oder wegen zu langem ziehen lassen.
Mhm. Zu kurz, was passiert dann?
Man kann so Espresso machen. Das gehört mir viel in Japan. Es ist ja viel drauf, dort nur 30 Sekunden, 1 Minute ziehen lassen. Das heisst, man macht eben wie ein Espresso. Man tut es überdosieren, lässt sehr kurz ziehen. Durch das hat man nur gewünschte Tein oder das Koffein vom Tee in der Tasse. Aber die Gerbsäure, die sich nach 3 Minuten löst, hat man noch nicht in der Tasse. Mhm. Das heisst, wir haben einen sehr teinhaltigen Tee, sehr einen kräftigen Tee, aber noch keine Gerbsäure drin.
Jetzt habe ich gemeint, ich habe von Ihnen gelernt, dass man den Tee lang warm behalten sollte. Dann verstehe ich nicht, wenn man das Porzellan anschaut oder das, was man auch immer wieder hört, ganz feines Porzellan zum Tee trinken, warum das sich eignet zum Tee trinken. Das müsste doch eher etwas sein, das dick ist, das die Wärme speichert. Wie ist das mit der Teetasse?
Es ist sicher schön, wenn man eine dünnwandige Tasse hat. Ich finde, man soll aber das Geschirr so aussuchen, das einem gefällt.
Was ist die Ästhetik dann?
Es ist schon die Ästhetik. Ich suche mir Tassen aus nach dem Tee oder von der Farbe her oder was ich jetzt gerade Lust habe, was mir gerade drum ist. Was sicher zu sagen ist, was wichtig ist, dass innen, auf der Innenseite von der Tasse, eine helle Farbe ist, damit sie die Farbe vom Tee noch sehen. Mhm. Also was schön ist, wenn die Tasse weiss ist innen, damit sie auch schön die Farbe sehen. Wie bei einem Wein ja auch, ist es schön, ein Glas oder einfach etwas Helles, damit sie die Farbe vom Wein sehen oder dann eben vom Tee.
Ihr Teegeschäft sozusagen heisst L'Art du Tee, die Kunst des Tees. Was sind die Trends? Kann man Trends setzen? Oder werden die vorgegeben von den grossen Händlern?
Ich glaube, Trends machen vor allem die Medien. Ich sehe immer wieder, wenn eine Sendung war oder wenn irgendeine Zeitung gestanden ist, dass der Tee noch gesünder, noch besser, noch exotischer ist, dass nachher die Leute plötzlich am Morgen zu mir in den Laden kommen und nach einem speziellen Tee fragen. Und wenn dann bei der dritten oder vierten das Gleiche gefragt hat, dann frage ich aber noch,
warum?
Woher? Wo ist das gestanden? Ja. Oder so. Was ich irgendwie noch schade finde, was Medien bringen es eigentlich immer über Gesundheit schiene. Also immer, was der grüne Tee populär gemacht hat, geheißen, er ist noch gesünder als schwarze. Es wird nie über Genuss geredet.
Dabei, was ist da wichtiger beim Tee?
Ich finde,
ich sage immer, wenn man mir einen Tee anbietet, nein, danke, ich bin nicht krank. Das ist so typisch, oder?
Das ist genau, das ist gegen das Image, wo ich auf eine Art ankämpfe. Das kommt natürlich, wie Tee ist zuerst ursprünglich bei therapeutischen Zweck in Holland eingeführt worden. Ich finde, Tee ist ein Genussmittel in dieser Vielfalt, wo man eigentlich nur noch Wein hat. Und ich wäre auch schön, wenn man darüber schreiben könnte, es ist einfach ein tolles Getränk.
Das ist ein wunderbares Genuss. Wie viel trinken Sie denn? Wie viel geniessen Sie pro Tag Sie jetzt persönlich?
Es kommt darauf an, wie ich Zeit habe. Sicher am Morgen, zum Morgen trinke ich sicher 7 Dezi oder Schilling. Mhm. Am 10 Uhr rum ist es eher ein stärkerer Tee, ein Assam, ein Ceylon. Und je später, der Nachmittag umso.
Sind Sie noch nicht so?
Nein, nicht. Ich glaube, ich habe das auch gehört, dass sich ein Körper daran gewöhnen kann, also vielleicht wie die Alkoholiker, oder? Wo man sich also Alkohol gewöhnt. Also ich habe überhaupt kein Problem zum Schlafen. Am Abend habe ich dann auch gerne einen weissen Tee, also sehr helle, feine Tee. Und das, ich habe kein Problem. Ich habe ein Problem mit Kaffee. Also wenn ich einen Kaffee am Abend trinke, dann kann ich nicht mehr schlafen.
Dann haben wir jetzt gerade noch eine Frage innen bekommen. Es möchte jemand wissen, der Herr oder Frau Grünig, Frau Grünig ist es, ob es stimmt, dass man Teekräuter nicht in einer Metallbüchse aufbewahren soll? Und wie wichtig der Schutz vor Licht ist?
Das finde ich eine ganz tolle Frage, weil ich muss immer wieder feststellen, dass die Leute den Tee in Gläser tun.
Hell, also durchsichtig,
was ganz schlecht ist. Ja, Tee muss Licht geschützt sein. Ja. Also, wenn Sie zum Beispiel einen grünen Tee als Licht tun, dann ist der innerhalb einem Tag, tut der fermentieren, also wird schwarz und die Qualität nimmt extrem ab. Also Tee ist sehr, sehr lichtempfindlich. Man muss ihn vor Feuchtigkeit schützen, selbstverständlich.
Metallbüchse noch?
Metallbüchse nicht, also ist kein Problem. Was das Problem ist, wo sie vielleicht meint, in einem metalligen Teekrug, also wenn er aufgossen ist, ist sehr schlecht.
Silber?
Ist
Edelmetall?
Silber ist eigentlich auch schlecht und darum hat man ja eigentlich von dort her kommt in England, dass man ja den Teekrug nicht auswäscht, damit es so eine grosse, dicke Patina gibt. Das ist nämlich der Schutz vom Tee gegenüber am Silber, weil es tut, gerade bei Grüntee merkt man das sehr schwer, es tut so verändert im Geschmack, es ist eine Oxidation.
Großbritannien, unser nächstes Stichwort, der 5-O'Clock-Tee. Das ist die Tradition, die wir alle kennen, was steckt dahinter. Martin Alliot, unser Korrespondent, weiss es und zeigt uns das als nächstes im Tee-Treffpunkt.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I said I love you
sad promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey.
Der T-Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS 1. Der 5 O'Clock Tea und Grossbritannien, das ist eine Kultur, die wir alle kennen. Mit abgespreiztem kleinen Fingertassen in der rechten Hand und Untertassen unter der Tasse mit der linken Hand. So ein gelangweilender Gesichtsausdruck. Das ist mein Bild, das ich dazu gespeichert habe. Fragen wir aber jemanden, der es viel besser weiss, fragen wir den Martin Alliot, Korrespondent von Grossbritannien. Guten Morgen, Martin Alliot.
Guten Morgen, Herr Schell.
Seit wann kennt man denn den Tee in Grossbritannien?
Da unterscheidet sich Großbritannien nicht gross vom Rest von Kontinentaleuropa. Das ist so, in der zweiten Hälfte vom 17. Jahrhundert wird das in der Oberschicht eine Art der Mode. In England weiss man, dass irgendein König eine portugiesische Prinzessin geheiratet hat und dass sie das mitgebracht hat nach London, und dann hat man es natürlich nachgemacht. Was speziell ist in England, ist, dass die Engländer von Anfang an nicht einfach Tee getrunken haben, sondern süßen Tee getrunken haben. Der Zucker ist ein ganz entscheidendes Ingredienz für a cup of tea. Und was ich noch spannend finde, ist, dass man den eigentlich an dieser süßen, milchigen cup of tea kann man die ganze koloniale Wirtschaftsgeschichte erklären, indem sich in dieser Tasse zwei Kreise schneiden. Erstens der Sklavenhandel, wo ja Rohrzucker, Zucker zurück nach England bringt, und zweitens der Teehandel, der mit China und Indien funktioniert, wo auch Opium ausgetauscht wird gegen den Tee, und das schneidet sich in dieser Teetasse von dieser Lady, die Sie beschrieben haben.
Und wie äußert sich die Sucht? Man kann fast bei dem grossen Konsum von einer Sucht reden. Wie äußert sich die Sucht bei den Britinnen und Briten?
Indem einfach ständig Tee getrunken wird. Ich habe nachgeschaut, also so offenbar ist der britische Teekonsum pro Kopf weltweit führend mit knapp 4 Tassen pro Tag, pro Kopf, vom Säugling bis zum Greis. 80% von allen Briten sagen, ja, ich trinke Tee. Und das ist eben, Sie haben es vorher eigentlich sozial sehr eng beschrieben, was Sie im Kopf haben. Es ist aber gut querbeet. Und das ist ab etwa Mitte 18. Jahrhundert ist Tee das Lieblingsgetränk von sämtlichen Briten. Das gilt für den Bauarbeiter in der Pause, das gilt, wenn man daheim am Küchentisch sitzt. Man trinkt zu Mahlzeiten. Und der Unterschied ist eigentlich nur die Form, wie man das trinkt. Eben die einen in sogenannten Mugs, das sind die Henkelbecher, wo man dann auch ein Bildchen drauf hat und so. Und die anderen in hauchdünnen Porzellantassen mit einem Gugummeren belegten Sandwich-Dreieck dazu. Und das Letztere nennt man den High Tea.
Martin Alliot, die Gretchenfrage. Zuerst Milch in die Leertasse und die Milch nachher dann in Tee reingüssen, weil man hört ja immer, Milch und Grossbritannien und Tee gehören zusammen.
Das gehört zusammen. Das ist fast zwingend. Das weiss, man schaut das auf, wenn jemand keine Milch in Tee nimmt. Die Gretchenfrage ist nicht zu beantworten. Da hat jeder Mensch auf dieser Inselgruppe seine eigene Meinung und seine eigene Erklärung, warum das, was er oder sie macht, richtig ist. Es gibt, und das finde ich noch lustig, auch vorher gerade die sozialen Unterschied wie immer in der britischen Gesellschaft spielen die eine Rolle, andeutet. Und auch da gibt es eine Erklärung, dass sich nämlich nur die Reichen am Anfang haben können das einzige Behältnis leisten, wo nicht springt, wenn man Kochungswasser reingießt, und das ist Porzellan. Während das gemeine Volk hat halt mit Steingut müssen vornehmen, und das wäre gesprungen. Also hat man zuerst, wenn man arm war, ist Milch drin, damit die Gesamttemperatur ein bisschen tiefer ist.
Darf man mit Teebeutel Tee trinken?
Aber ja. Das ist eigentlich ein Tabu, wo rum ist. Es ist aber auch eine junge Erfindung. Die Erfindung ist, glaube ich, amerikanisch, aber das erst nach dem Krieg, anno 1953, hat die Firma Tetley in Großbritannien das Teesäckchen, das Teebeutel auf den Markt werfen mit enormem Erfolg. Und die Pointe dabei ist, dass die Firma Tetley, wie übrigens ja auch die Automarke Jaguar, in der Zwischenzeit von einer indischen Firma gekauft worden ist, sozusagen wie eine letzte Rache.
Tee-Tradition in der britischen Heimatgefilde. Danke vielmals, Martin Alliot, unser Korrespondent, und einen schönen Tag. Merci.
Gleichfalls.
Also, wir haben ganz eine andere Teekultur, die Sie vielleicht nicht so kennen, nämlich die jetzt Ostfriesland. Dort wird Tee trinken genauso zelebriert, aber ein bisschen auch anders. Sie erfahren mehr dazu gerade nach den 10 Nachrichten.
Immer wenn die Sportschau lief, da sah der Papa traurig drein. Da habe ich mich dazu gesetzt, um ab und zu mal Tor zu schreien. Sonntagmorgens um kurz nach vier fuhren wir angeln, Papa und ich. Doch als der Wurm dann am Haken hing, schrie ich wie eklig. Ihm zuliebe zog ich Hosen an, trank ab und zu mit ihm ein Bier. Wir haben für ihn einfach alles ausprobiert. Doch Papa wollte Jungs, Papa wollte Jungs. Er wollte immer Jungs, die mit ihm Fußball spielen und Lagerfeuer machen. Papa wollte Jungs, Papa wollte Jungs, die in der Garage mit ihm die Harley reparieren und all diese coolen Sachen. Papa wollte Jungs, doch jetzt hat er uns.
Teres Eis am Mikrofon, der Tommy Scherer. Schon fast ein kleiner Tee-Experte bin ich geworden. So viel habe ich erfahren seit dem 9. Und jetzt habe ich eine Tee-Geschichte parat, die mit dem Tee zusammenhängt, wo Sie so sicher noch gar nie gehört haben. Sie heisst:
Zum Teetrinken verurteilt. Im Schweden des 18. Jahrhunderts wurde ein Raubmörder zum Tod durch Tee verurteilt, da dem König zu Ohren gekommen war, Tee sei ein starkes Gift. Der Verbrecher erhielt jeden Tag die tödliche Dosis von 70 Tassen. Allerdings wollte er einfach nicht zu Tode kommen, ja, er erreichte sogar das schöne Alter von 82 Jahren. In den letzten 12 Jahren konnten ihn seine Ärzte nicht mehr beobachten. Sie waren schon alle vor ihm gestorben.
Eben, weil sie keinen Tee getrunken haben. Unter anderem, das macht ja gesund oder soll gesund sein, neben dem, dass es ein Riesengenuss ist. Die Ostfriesen und ihre Teekultur, wir schlagen ein eher unbekanntes Teekapitel auf in 3 Minuten.
Sea su amor, pero ellas no tienen lo que tengo yo, porque sé bien que vas a terminar adorándome. Oh yeah, la número uno seré en tu amor. Te voy a amar con el corazón. quiere que sea su amor, pero ellas no tienen lo que tengo yo. Porque sé bien que vas a terminar adorándome. Oh yeah. La número uno seré.
Bei unserem T-Treffpunkt auf DRS1 sind wir jetzt telefonisch verbunden mit dem Helmut Kaufmann. Er ist Tee-Tester, Tee-Einkäufer bei der Ostfriesischen Tee-Gesellschaft. Guten Morgen, Herr Kaufmann.
Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen zurück nach Hamburg. Jetzt die Ostfriesen und ihre innige Beziehung zum Tee. Woher kommt das?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da hat sich natürlich im Mittelalter einiges getan. Und zwar, die Engländer und Holländer sind ja aufgebrochen nach Asien und haben dann den wunderbaren Artikel Tee mitgebracht. Und Ostfriesland im Nordwesten Deutschland hat auf jeden Fall durch die Engländer und Holländer in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts schon Berührung mit Tee bekommen.
Und jetzt, wie wird diese Teekultur in der heutigen, in der Jetztzeit, vor ein paar Minuten haben wir mit unserem Großbritannien-Korrespondenten sprechen können, wie die Teekultur da gelebt wird, wie wird die denn in Ostfriesland gelebt? Was ist denn da speziell daran?
Ja, das ist unglaublich. Das ist noch immer unverändert. Und das Spezielle ist ja wirklich, dass es eine traditionsreiche Geschichte ist und es vererbt sich von Mutter auf Tochter oder auch die Männer können natürlich Tee zubereiten. Es ist eine Sache, die sich nicht verändert und der Pro-Kopf-Verbrauch ist ja auch das Faszinierende, ist unverändert hoch und ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass die Ostfriesen gleich nach den Libyern und nach den Iren in dem Pro-Kopf-Verbrauch an dritter Stelle liegen. Die schlagen sogar die Engländer.
Noch vor Großbritannien.
Ja.
Wie sagt man dem Tee auf Ostfriesisch?
Die sagt, das ist Tee.
Tee.
Das ist Tee, ja, natürlich.
Das ist Tee.
Ein lecker Tass Tee.
Ein lecker Tass Tee.
Ich würde hör auch ja gern so ein Tass Tee einladen, aber du bist ja so weit weg, du bist ja in Zürich.
Das habe ich jetzt verstanden. Sie würden mich gerne einladen oder du würdest mich gerne einladen, aber ich bin zu weit weg von Zürich.
Richtig.
Tönt ein bisschen wie Holländisch, ne?
It sounds like Dutch, ist richtig. Ich kann auch Niederlands, das ist dann die andere Geschichte. Auf jeden Fall, in Ostfriesland wird Plattdeutsch gesprochen.
Plattdeutsch, ja.
Und das ist ein Dialekt, das ist keine eigene Sprache, während das Holländische natürlich eine eigene Sprache ist.
Jetzt möchte ich doch noch ein bisschen näher auf die Teekultur, wie man das zelebriert, eingehen. Ich habe mir sagen lassen, dass es Tee mit Kluntjes und Rum gäbe.
Richtig.
Was ist denn das?
Und Sie wissen auch, was ein Kluntje ist. Kluntje ist also ein weißer Kandiszucker. Und das hat die Bewandtnis, dass dieser wunderbare weiße Kandiszucker am süßesten ist und langsam sich erlöst. Und das ist wünschenswert bei dem kräftigen Tee, denn das Geheimnis des Ostfriesentees ist ja eigentlich eine kräftige, würzige Tasse, die man mit dem Kluntchen, mit dem Kandiszucker süßt und dann als i-Tüpfelchen einen Rahmlöffel Sahne auflegt, und zwar Sahne, frische 30% Fettsahne, bitte keine andere Milch oder auch keine
Nein.
Kaffeesahne und so weiter, sondern das,
Nein.
was man normalerweise als Schlagsahne nimmt, wird dann behutsam draufgelegt und dann kommt eine wunderbare kleine Wolke aus dem Tee. Und das sieht dann aus wie, ja, wie eine Einladung, wirklich dann zu schlucken, zu sippen und vorsichtig dann diesen Tee zu genießen.
Ich spüre schon, Sie betrachten das als todernste Angelegenheit. Kein Sinn für Humor, wenn es da um die Tradition
Kein
geht.
Kein Sinn für Humor,
nein.
Das dürfen Sie mir nicht nachsagen. Im Gegenteil, ich meine sogar, dass ich da auch gerade in Bezug auf Tee einige Dinge habe. Und da könnte ich Ihnen zum Beispiel jetzt mal eine kleine Aufgabe als Rätsel stellen.
Oh, gut.
Was heißt denn jetzt, wenn ich Ihnen sage, das ist ein ganzen Fixwicht, sie kann halt Tee mauken?
Oh, das ist ein fixer Wicht, der kann Tee melken.
Nein, das ist ein ganz tüchtiges Mädchen. Sie kann schon Tee zubereiten. Das ist auch scherzhaft.
Ah, okay. Jetzt weiß ich noch, dass es, glaube ich, den Schiedwettertee gibt. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das ist richtig, jawohl. Der Schiedwettertee ist dann der Tee, den wir heute Morgen dann auch haben müssen, denn es regnet hier in Hamburg.
Ja.
Und es ist typisch Herbst. Auf jeden Fall, der Schiedwettertee ist dann etwas, was sie wieder aufwärmt und was sie dann den Tag besser durchstehen lässt.
Und?
Aber das ist natürlich dann nicht mehr der echte Ostfriesentee, das muss ich dazu sagen. Der Schiedwettertee ist eher ein Kräutertee, der dann auf Kräuterbasis das Ganze teilt.
Aha. Jetzt, bei dieser langen, langen Tradition, Sie haben vorhin, glaube ich, vom 16., 17. Jahrhundert gesprochen, gibt es sicher Tee-Anekdoten, die überliefert sind.
Ja, das ist richtig. Und zwar die Tee-Anekdoten sind dann natürlich auch wirklich alle historisch belegbar. Und zwar gibt es dann die Affären, wie ich das mal nenne, die Preußen dann den Ostfriesen bereitet hat. Und zwar der alte Fritz hat das Teetrinken verbieten wollen, was ihm aber nicht gelungen ist. Dann hat es eine fürchterliche Teenot gegeben während der zwei Weltkriege natürlich. Aber die Ostfriesen haben immer darauf gepocht, dass ihr Lebenselixier ihnen auch zur Verfügung stand. Und es ist in Berlin und wo auch immer wieder dafür sind Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir müssen aber Tee haben. Denn es gibt einen wunderbaren Spruch, der das Ganze dann auch ausdrückt. Die Ostfriesen sagen, wenn wir kein Tee haben, müssen wir sterben.
Das habe ich verstanden, ja.
Das haben Sie verstanden. Ja. Auf jeden Fall, das ist Teil des Lebens. Und die ganzen Tee-Anekdoten sind natürlich schwierig jetzt. Spontan fällt mir eigentlich dann auch nur einige Wortspiele und so weiter eher ein.
Ich hätte noch ein Wortspiel, Herr Kaufmann.
Ja.
Einen im Tee haben. Kommt das daher von Kluntjes mit Rum?
Einen mit Tee haben.
Einen im Tee haben, sagt man doch, ne?
Einen im Tee haben, nein, das ist mir nicht bekannt.
Sie sind nicht bekannt.
Wissen Sie, es ist natürlich machbar, dass man auch einen Rum in den Tee tut, aber bitte nicht verwechseln mit Rum, was wörtlich übersetzt dann Sahne ist.
Aha.
Und diese Unart, nenne ich es jetzt mal, führte ja auch dazu, dass dann die Pharisäer ins Spiel gekommen sind, das kennen Sie auch, das hat man mit Kaffee genauso gemacht. In der Kaffeekanne war dann kein Kaffee, sondern das war dann Grog oder Rum. Auf jeden Fall, das kann man auch mit dem Tee praktizieren. Der echte Teegenießer wird allerdings nicht unbedingt seinen Tee aufwärmen oder zusätzlich mit Alkohol versehen.
Gut, das machen wir nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, mein Vergnügen und schöne Grüße nach Zürich.
Ja, schöne Grüße nach Hamburg.
Danke.
Tschüss, danke schön. Tschüss. Der Helmut Kaufmann, Teetester von der Ostfriesischen Teegesellschaft, hat das schnell ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Frau Vogel, haben Sie etwas Neues erfahren? Sie sind ja immer noch mit bei uns.
Jetzt, Teetrinken in Ostfriesland ist mir natürlich bekannt. Auch der Schweizerische Teeklub ist ja vor 2 Jahren ist speziell das anschauen war auf Ostfriesland.
Die Qualität vom Tee?
Es ist, ich muss vielleicht noch sagen, die meisten meinen dann, wenn man sagt, ostfriesischer Tee, also Teewachse in Ostfriesland, das ist falsch, sondern das ist die spezielle Mischung. Der Herr Kaufmann wird natürlich sagen, es ist ein Geheimnis, was da genau mischt. Und jede Firma hat dann auch die eigene Mischung. Es ist ein dunkler, kräftiger Tee, es ist Assam drin, wo nicht dunkel macht. Es ist meistens noch ein bisschen Kenia-Tee drin. Mhm. Und so hat jeder ein bisschen seine eigene ostfriesische Mischung.
Warum kann man dann bei uns oder in Europa Tee nicht anbauen? Oder wird der angebaut und man weiss es einfach nicht?
Wir haben eine Teeplantage.
Nämlich?
In der Schweiz. Der Herr Oppliger hat in Brisago die erste gemacht. Die zweite ist jetzt in Monte Verita. Das Klima ist ein bisschen heikel. Also vom Tee her gibt es nicht die Qualität, die man sich erhofft und schon gar nicht die Menge. Der Oppliger macht das mehr aus Versuchszweck und ich finde es ganz toll, dass wir mal in der Nähe mal Teepflanzen kann anschauen kann. Mhm. So eine Camellia sinensis.
Aber Sie glauben nicht, dass das bei uns eine grosse Tradition wird in Europa?
Nein, es geht gar nicht.
Es geht gar nicht. Funktioniert nicht.
Nein, vom Klima her.
Barbara Vogel hat in Luzern, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, das Teegeschäft. L'Art du Tee begleitet uns seit dem 9. in dieser Teesendung. Und als nächstes, Frau Vogel, haben wir auch etwas Spezielles, nämlich es geht um Gourmet-Menü und nicht den Wein, den man dazu serviert, sondern den Tee, den man serviert. Das macht nämlich der Eduard Hitzberger, mehrfacher Koch des Jahres. Er ist nächster Gast hier im Tee-Treffpunkt. Treffpunkt auf DRS 1. 20 ab 10 ist es Gourmet-Menü und Tee. Und nicht und Tee. Um das geht es jetzt in den nächsten Minuten. Und das bringt uns zum Eduard Hitzberger. Gourmet-Koch. Dreimal Schweizer Koch des Jahres schon gewesen. Er hat unter anderem Auszeichnungen. 18 Go-Mio-Punkte, 2 Michelin-Sterne. Und ich habe vor dieser Sendung mit ihm am Telefon geredet und von ihm wissen, wie er dann auf die erfolgreiche Idee gekommen ist, seinerzeit Tee zu einem Gourmet-Menü zu servieren.
Die Idee wurde an und für sich aus der Not geboren, weil ich gesagt habe, ich hatte 114 Kilo und habe dann angefangen, spezielle Lifestyle-Gerichte zu entwickeln, nur für mich alleine, aus Spaß an der Freude. Und habe gemerkt, wenn du nur Wasser trinkst, irgendwann schmeckt dir das Wasser der Welt gleich. Ob es aus Argentinien kommt oder aus Norwegen, Wasser schmeckt immer wie Wasser. Und nachdem ich halt so ein bekennender Tee-Freak bin und Tee trinke, habe ich gesagt, okay, fangen wir mal irgendwie an, mit Tee zu experimentieren. und habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich da so nicht gerade weiterkomme. Und habe dann, ich glaube, die führende Tee-Expertin in der Schweiz fast in den Wahnsinn getrieben, was passt zu Hummer, Chili und Mango. Und sie hat mir sehr viel geholfen.
Also Sie haben sich dort dann fit gemacht im Verlauf der Zeit. Sie haben zuerst in Österreich, dann in der Schweiz Erfolg gehabt, eben Tee zu Mönis servieren. Was will sich dann, machen wir ein Beispiel, was will sich zum Beispiel zum Zürich-Schnetzelte für einen Tee eignen?
Es ist extrem schwer, jetzt wirklich da eine Meinung abzugeben, es passt jetzt der Tee. Es gibt im Prinzip keinen ultimativen Tee zu jedem Gericht. Aber so als Faustregel könnte man sagen, also es ist wie beim Wein. Zu hellem Fleisch würde ich einen sehr hellen, leichteren Tee nehmen. Und zum dunklen Fleisch, zum Rinderfilet, zum Unterkot, zum Steak, zum dunklen Fleisch, zu wild eher einen kräftigen Schwarztee. Das so als Faustregel.
Wie viel verschiedene Teesorten, helle oder dunkle, haben Sie dann in Ihrem Sortiment?
Also wir haben bei uns im Sortiment, glaube ich, 25, 26 Teesorten.
Und das schlönt Sie einem Gast immer vor, weil ich denke mal, als Gast ist man überfordert, wenn man ein Menü bestellt und dann noch den Tee dazu muss aussuchen.
Also wir haben das dann dem Gast wirklich vereinfacht, dass man gesagt hat, pass auf, das ist jetzt das Menü, das ist zum Beispiel jetzt die Suppe. Also nehmen wir an, ein Cappuccino von Körnern und Zitronengras mit Flusskrebs, Ravioli und Koriander. Und da wird jetzt wirklich dazu passen, Lemongrass, also Zitronengras-Tee, Zitronelle, das ist ein sehr erfrischender Tee, der aus Argentinien kommt, der passt jetzt da ganz gut dazu. Das heißt, wir haben, wie beim Wein, haben wir gesagt, Weinglasweise gibt es einfach den Tee tassenweise zu dem entsprechenden Gericht,
also
um dem Gast da eine gewisse Vereinfachung zu bieten.
Das habe ich richtig verstanden, Sie servieren den Tee, das kann man beim Wein auch zu der Vorspeise, zu der, vielleicht einer zweiten Vorspeise, zu der Hauptspeise, das machen Sie so?
Das machen wir so, ja. Es gibt also zu jedem Gang, den wir servieren, gibt es da einen passenden Tee dazu.
Und wie sieht es mit dem Dessert aus? Gibt es da auch spezielle Tee, die man für Süßes dann braucht?
Ja, da kann man sagen, also da könnte man so mit aromatisierten Tees arbeiten, da an der Chili könnte man da nehmen, oder wir könnten Tees nehmen, die mit Mango parfümiert sind oder mit Himbeere. Also da gibt's beim Dessert bist recht frei da. Da hat er sehr großen Spielraum.
Wie ist so grundsätzlich die Reaktion von vielleicht den Menschen, die zum allerersten Mal ein Gourmet-Menü sich gönnen und dann dazu nicht Wein, sondern einfach Tee trinken? Wie reagieren die Leute auf so etwas?
Zum ersten Mal verblüfft, dass es sowas überhaupt gibt da. Und ich muss sagen, also Frauen sind natürlich empfänglicher für sowas. Und der Mann sagt, wenn ich mich schon quasi kasteie und ich esse sehr leichtes Menü, dann möchte ich mich wenigstens mit einem Glas Wein belohnen. Aber in der Regel kann ich sagen, also dass wenn zwei Personen das Menü nehmen, dass also der Mann eher zu Wein tendiert und die Frau dann zum Tee.
Aha, und das sind natürlich...
Am Mittag ist es umgekehrt. Am Mittag sagen sie, okay, ich bin beruflich so engagiert, ich muss am Nachmittag fit sein, ich muss einen klaren Kopf haben.
Ganz genau.
Am Mittag sehr, sehr viel mit Tee.
Ganz genau, und das sind dann natürlich keine Beuteltee, die sie anbieten, nehme ich mal an.
Das sind keine Beuteltee, das sind also wirklich, das sind Tees, also von einer ausgesuchten, wirklich von der Koryphäe des. Das ist der Schweizer Tee, das ist Frau Barbara Vogel, aber die wird auch bei Ihnen im Studio sein und dann wirklich detaillierte Auskunft geben. Und dieses Sortiment, das ist für mich einfach unschlagbar. Ich habe gesagt, stellen Sie mir ein Sortiment zusammen nach diesen und diesen Kriterien und das funktioniert wunderbar.
Eine unglaublich schöne, vielfältige Welt. Herzlichen Dank für die Informationen. Danke vielmals, Eduard Hitzberger. Merci.
Gerne.
Also das Interview, das ich vor der Sendung mit ihm geführt habe, Frau Vogel, Sie sind live in der Sendung bei uns und er hat Sie angesprochen. Und übrigens haben Sie in Ihrem Teegeschäft L'Art du Thé auch, und das habe ich jetzt hier vor mir, ein Teebeutel.
Das ist richtig, ja. Vor 10 Jahren habe ich Sachet Cristal auf den Markt gebracht.
Sachet Cristal
nenne ich die, weil es ist kristallin, also sie ist durchsichtig.
Mhm. Ist zweimal eingepackt, warum?
Das ist aus hygienischen Gründen, weil ich die Gastronomie beliefere und ich habe es beides einzeln gepackt oder 50 nicht einzeln gepackt, in einer Verpackung wieder. Die Auflage ist von der Gastronomie her, aus hygienischen Gründen, Selbstbedienung, muss es von Gesetzes wegen
nochmal eingepackt sein. Und jetzt ist es kein Papiersäckchen, sondern es ist Kunstfaser.
Es ist synthetisches synthetische Fasern. Ich habe den Vorteil, dass es mit Ultraschall kann schliessen kann. Es hat also kein Leim, keine Haargraffen, es hat keinen Fremdstoff.
Seit wann schon auf diesen Säckchen oder mit diesen Säckchen unterwegs?
Jetzt sind 10 Jahre.
Mhm. Ist jetzt der Herr Hitzberger der einzige Gourmet-Koch, den Sie in dieser Art intensiv beraten haben? Oder gibt es noch andere Spitzenköche, die Idee haben zu gewissen Menüs, Tee servieren?
Das mache ich immer wieder in der Gastronomie, dass wir auch zum Beispiel einen speziellen Obig haben, wo es ein Fünfgang-Menü gibt, wo sie teilweise auch mit Tee kochen, dann Soße machen aus Tee oder irgendwie mit Tee marinieren. Aha. Und dann ist dann einfach so das Tee-Menü und die Leute sind sicher am Anfang ein bisschen skeptisch und einfach die Reaktionen nach so Menü dann nachher sind überwältigend. Also die Leute können sagen, es hat sie nie gedacht, dass das so speziell ist und es ist eine ganz neue Erfahrung. Ja, ich kann es nur noch mir Gastronomen das zu empfehlen, weil ich mache das so, dass ich dann teilweise vor Ort bin. Ich tue jeden Tee wieder kommentieren, aber das natürlich nicht jeden Tag, sondern es sind dann einfach spezielle Events.
Jetzt haben wir etwas Spezielles vor. Jetzt wollen wir in einen Kräutergarten hineinschauen. Und zwar der Kräutergarten von der Schwester Teresita. Das ist als nächstes. Jetzt wollen wir vielleicht vorher noch kurz klären, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Tee von einer Teeplantage, von einer Teepflanze, zu einem Kräutertee, wie er in einem Garten kann gepflegt werden.
Also Tee, wo man ja eigentlich, von dem, wo ich rede, ist Tee von der Teepflanze, vom Teebusch. Alles andere wie Kamille, Lindenblüten, Hagebutten, das hat ja nichts zu tun mit dieser Teepflanze oder mit der Camellia sinensis. Wir eben im deutschen Sprachgebrauch brauchen dummerweise eben immer das gleiche Wort. In Englisch, Französisch tut man ja den Tisane oder Infusion.
Infusion, also, genau, macht, Infusion.
Genau,
ja.
Man macht einen Unterschied im ja. Wortgebrauch und durch das gibt es die Verwechslungen vielleicht nicht so im Ausland wie bei uns in der Schweiz. Mhm. Weil ich bin nicht Drogistin, ich habe gar keine Ausbildung auf Kräuter, darum kann ich auch gar keine Auskunft geben.
Mhm. Aber das ist mal grob die Unterscheidung zwischen den beiden, was ja. Sie jetzt gesagt haben. Eben die Heilkraft von einem Kräutertee, das hat uns Wunder genommen und wie man so einen Teekräutergarten eben pflegt, die Reportage aus dem Kloster Heiligkreuz, dann da bei uns im Teetreffpunkt gerade als nächstes in etwa 6 Minuten.
canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trainet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils sont monsieur le maire et sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard.
Ist auch gesund. Tee ist Medizin, das weiss man seit dem Mittelalter. Das weiss man vor allem seit dem Mittelalter in den Klöstern. Die Mönche, die Nonnen, haben im Wissen um die Heilkraft Kräuter angebaut und Tee damit gemacht und machen es zum Teil heute noch. Zum Beispiel im Kloster Heilig Kreuz zu Cham, wo es einen riesigen Kräutergarten gibt. Und unser Reporter Felix Münger hat sich dort auf die Suche gemacht, die Suche nach uralten Geheimnissen eben von der Heilkraft von Teekräutern.
Der Klostergarten vom Kloster Heilig Kreuz, das ist ein Feld von etwa 100 Meter auf 50 Meter. Da hat es verschiedenste Beetli, da wächst alles, hat man das Gefühl, vom Thymian über Stiefmütterli, über die Ringelblumen bis zum Salbei. Die einzelnen Beete sind unterteilt durch Kieswege, dass man zu den einzelnen Kräutern ankommt. Die Chefin vom Kräutergarten, das ist die Schwester Teresita. Schwester Teresita, warum bauen Sie da auf dem Klosterareal überhaupt die verschiedenen Kräuter an?
Wir sind vor ungefähr 20 Jahren angefragt worden von einer Hildegard-Spezialistin vom Deutschen. Die hat in der Schweiz ein Kloster gesucht Benediktinerkloster natürlich, wo bereit wäre, wieder einen Kräutergarten anzupflanzen. Es gibt eine Hildegard Medizin, das war auch eine Benediktinerinnen-Schwester vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und die Tradition lebt auch heute noch. Und da habe ich natürlich mit Begeisterung ja gesagt, wie es mich selber auch interessiert hat.
Also könnte man sagen, Schwester Theresita, Sie haben hier auf dem Klosterareal eigentlich eine alte Klostertradition wieder zu neuem Leben erweckt. Was gefällt Ihnen denn? Was reizt Sie an dieser Arbeit, hier all die verschiedenen Kräuter zu pflegen?
Mir macht es einfach riesig Freude, dass man mit so einfachen Mitteln kann selber helfen kann. Und das macht mir wirklich Freude.
Etwa 90 verschiedene Kräuter gibt es da. Wir sind jetzt gerade hier beim Rosmarin. Schwester Theresita, wann sollte man Rosmarin-Tee trinken?
Wenn man vor allem nicht aufmacht am Morgen. Man ist einfach abgeschlagen, müde. Wenn Sie Rosmarin-Tee trinken, dann werden Sie wieder lebendig. Darum darf man den auch nicht am Abend trinken, ausser Sie wollen den Ausgang und Sie sind noch zu müde.
Also fast so eine Wirkung wie eine starke Tasse Kaffee, so ein doppelten Espresso, könnte man sagen.
Ja, ist besser als der Kaffee.
Gut, dann gehen wir jetzt hier eins von diesen Wegli weiter. Schwester Theresita und ich. Es geht hier an mehreren Rosenstöcken vorbei, wo jetzt gerade die letzten Blüten zugehen. Rosen kann man auch in Tee rein tun.
Ja, die gibt einen guten Geschmack. Rosen macht doch immer das Herz froh. Es hat leicht eine wassertreibende Wirkung.
Und die Rosen von zuhause kann man einfach nehmen?
Man kann schon einfach daheim nehmen, aber sie dürfen nicht gespritzt sein mit chemischen Mitteln. Das ist ganz wichtig.
Jetzt haben Sie gerade hier eine Blüte abgerissen. Das wäre jetzt also ein Stiefmütterli.
Und ich muss betonen, ein kleines Stiefmütterli. Man sagt einmal ein Fiora Tricolor, Hornfeierli. Das ist alles das Gleiche.
Wenn man jetzt aus diesen Blüten Tee macht, wie weiss das gut?
Wir brauchen jetzt bei Hautunreinheiten, also bei Hautekzem, alles, was mit der Haut zu tun hat, da kann man Teekuren machen und zur gleichen Zeit Badekuren noch machen.
Auch mit Stiefmütterli?
Auch mit Stiefmütterli. Auch Auflagen machen mit dem Stiefmütterli-Kraut. Und das tut es dann verstärken mit den Teekuren.
Also das ist für Hautleiden besonders gut. Die Schwester Theresita läuft schon weiter. Sie möchte mir ein nächstes Kraut zeigen. Wohin gehen wir jetzt?
Zum Thymian.
Der Thymian, das ist ja vielleicht eine Pflanze, die viele Leute auch bei sich zuhause im Garten anbauen. Auf was muss man schauen, wenn man den anpflanzt?
Er ist eigentlich anspruchslos. Er gedeiht gut in jedem Garten. Und ich möchte auch hier schon sagen, dass Kräuter keinen düngten Boden dürfen haben.
Also Sie setzen hier in dem Klostergarten nie einen Dünger rein?
Nein, überhaupt nie. Höchstens Komposterde, bevor man es pflanzen. Aber das ist ja auch biologisch.
Und jetzt sind wir beim Thymian angekommen. Darf ich gerne mal ein bisschen daran schmecken? Schmeckt sehr intensiv. Erinnert mich ein bisschen an die Spaghetti, die ich daheim irgendwo esse.
Natürlich, die Küche braucht das natürlich auch sehr viel bei uns. Aber wir pflanzen so viel an, wie wir es auch für Tee brauchen. Für zum Trinken wurde jetzt nicht unbedingt ein Gewürztimian nehmen. Es gibt noch bessere vom Geschmack her. Es gibt einen Lavendeltimian, der auch sehr gut schmeckt. Orangetimian, Zitronentimian. Die Tee kann man ganz gut trinken. Das schmeckt also wirklich wunderbar.
Und gegen welches Gebrechen wirkt es?
Vor allem bei Verkältungen, wo die Atemwege betroffen sind.
Und jetzt gehen wir da noch zu einem Kraut hin, den ich gerade auf Anhieb kenne. Das ist der Klassiker, könnte man sagen, nämlich Pfeffermünz.
Er ist sehr gut, wenn man Magenweh hat oder es ist einem übel. Man darf einen Münzentee, überhaupt allgemein Tee, nicht stark anmachen. Sonst kann jeder Tee gegenteilig wirken. Und das ist vor allem bei Münzen sehr wichtig, dass man nicht stark anbrühen.
Wir haben jetzt mal vier von den etwa 90 Kräutern, die hier angebaut werden, ein bisschen genau angeschaut. Das Anbauen ist das eine, man muss die natürlich auch noch verarbeiten, damit man die überhaupt als Tee brauchen kann. Und die Schwester Theresita und ich gehen jetzt miteinander ins Kräuterzimmer, wie das hier heisst. Und das Kräuterzimmer ist in einem Gebäude am Rand des Kräutergartens. Es geht hier durch die Türe. Steigen auf. Und jetzt kommen wir rein ins eigentliche Kräuterzimmer. Und da schmeckt es ganz intensiv nach so leicht ätherisch. Also da schmeckt man so ein bisschen Pfeffermünz gerade im Moment.
Ja, ich habe vorhin gerade eine Teemischung hergestellt.
Wenn Sie Kräuter geerntet haben, was machen Sie genau mit denen?
Wir legen sie auf Gitter aus, wo wir dann noch ein Tuch drauf tun, damit man es nachher, wenn es trocken ist, sorgfältig zusammennehmen kann und nicht verbröseln.
Und wenn man jetzt das zu Hause machen möchte, wo soll man das trocknen lassen?
Wer einen Estrich hat, der hat natürlich Glück, dass er es dort auslegen kann. Und sonst können Sie es auch irgendwo in einem Zimmer trocknen. Wichtig ist, dass keine Sonnenstrahlen draufkommen.
Und wie lange muss man das etwa liegen lassen?
Man muss vor allem, wenn man Stähle dran hat, so ganz kleine Stähle, die probieren zu brechen. Und wenn die gut brechen, ist das Tee gut.
Und jetzt macht die Schwester Teresita eine Schachtel auf, eine Kartonschachtel. Und da hat es jetzt ganz verschiedene Kräuter drin.
Der Heilige Kreuz und Kräutertee. Eine Kräutertee-Mischung geht immer wieder mit anderen Kräutern.
Also da sieht man die verschiedenen farbigen Blüten. Blau, grün, rot, gelb. Also er schmeckt wunderbar. Und für was ist jetzt der Tee gut, den Sie da machen?
Das ist für alles gut. Und vor allem jetzt im Winter habe ich ein bisschen mehr Königskerzen und Malven reingetan, wie das gut ist, wenn man verschleimt ist.
Das ist also der Heilige Kreuzer Kräutertee. Können wir da mal eine Tasse probieren?
Das sehr gern.
Und Schwester Teresita zaubert jetzt da zwei Tassen aus dem Schrank. Und sie hat einen Thermoskrug mit dem Heiligen Kreuzer Kräutertee, der schon angegossen ist. Ja, nimmt mich ja Wunder, wie das der ist. Die gelbe Farbe. Toll, sehr würzig. Ja, da hat man wirklich das Gefühl, das ist sehr gesund. Danke vielmals.
Bitte, ist gern geschehen.
Und er sieht immer noch sehr gesund aus. Der Felix Mümmer kann es bestätigen, der gelbe Tee hat ihm gesunde rote Backen gemacht. Der Besuch bei der Schwester Teresita bei uns im Studio ist immer noch die Barbara Vogel, Tee-Spezialistin ihres Geschäft L'Art du Thé in Luzern. Sie hat mir, während wir zugelassen haben, zwei verschiedene Tee noch hergegeben. Das eine in einer schlanken, hohen Metalldose. Ich mache sie mal auf. Mit einem Deckel dran. Ein weißer Tee mit Orchideen drin. Ich jetzt da schmecke, ja, fast so ein bisschen in Richtung Tabak, oder wenn ich es mit einem Wein vergleiche, einen alten, schweren Wein, kommt es mir vor. Und dann in einem so einem Teebüttel, wo Sie sicher auch schon vielleicht Tee gekauft haben, wenn Sie viel Tee trinken, eine Teemischung, frisch und jung, und kommt mir vor mit einem Wein wie ein Rosé, Südfrankreich, ganz frisch. Das sind zwei riesen Unterschiede, oder? Bei diesen Tee, die Sie mir jetzt da noch das hergestellt
ist
haben.
Es ist, das eine ist Tee, was wir eben im engen Sinn von Tee sagen. Das ist weißer Tee mit Orchideen.
Weißer
Tee,
weiss, ja.
Weißer Tee ist eine Spezialität unter den grünen Tee. Das heisst, weißer Tee ist ebenfalls nicht fermentiert. Man nimmt aber nur Blattknospen und er wird nicht weiterverarbeitet, sondern wird nur gewelkt.
Fermentiert heisst, man setzt ihn mit Sauerstoff. Also man setzt quasi das Teeblatt einem Sauerstoff aus und das gibt dann eine Oxidation.
Das ist korrekt, ja. Das ist auch der Unterschied zwischen grün und schwarz. Das ist eigentlich nur ein Arbeitsschritt, das ist die Oxidation. Wenn man nach dem Rollen sofort trocknet, dann hat man einen grünen Tee. Und wenn man eineinhalb bis eine, drei, vier Stunden fermentiert, hat man nachher einen schwarzen Tee.
Ah, da haben auch Orchideen, aber die schmecken gar nicht. Was machen denn Orchideen jetzt da rein?
Es gibt ja x-tausend verschiedene Arten. Ich habe ein Projekt in Yunnan in China besucht, das sich für die Artenvielfalt einsetzt, von verschiedenen Pflanzen, unter anderem auch Teebäume, wilde. Ich bin wegen dem gegangen. Bin noch fündig geworden, Orchideen, die man trinken kann. Ich habe das auch degustiert und gefunden, das wäre eine ganz tolle Kombination, zusammen mit weißem Tee, weil es sehr fein ist, auch im Aufguss.
Ich möchte noch das Wort verlieren über die andere Mischung, wo, wenn ich so als jung, fruchtig, wo mir in die Nase sticht, hat also zitronig, irgendwie schmecke ich etwas
raus. Also es ist toll, wenn Sie sagen, jung, frisch. Ich habe den Tee speziell für mein Grosskind kreiert. Es heisst Aulin, also wie mein Grosskind. Das ist zweijährig, ist relativ jung. Es ist auf Basis von einem Rooibos.
Hat es ihn gern?
Hat es sehr gern,
ja,
selbstverständlich.
Okay. Ja.
Es ist auf der Basis von Rooibos. Rooibos ist ein andere Pflanzen von Südafrika, ist also teeinfrei, hat nichts zu tun mit der Teepflanze. Aber dadurch, dass ja ein Tee ist für mein Grosskind, einmal die nächsten 20, also 10, 15 Jahre, soll es ja nicht so viel Tee trinken. Ja. Und dadurch habe ich die Mischung speziell gemacht.
Geht sie gut im Laden?
Ist der Bestseller. Ich weiss nicht, ob es Geschichte, die Story hinter dran, ja, oder es macht sicher auch etwas aus. Also Vorankündigungen, ich werde noch 2 weitere Tee machen. Ich habe mittlerweile noch Zwilling-Grosskind bekommen.
Das inspiriert Sie offenbar, Kinder zum Tee machen.
Nein, ich habe es einfach mal versprochen. Ich möchte allen meinen Grosskind möchte ich dann Tee speziell für sie.
Ein Musiker komponiert für seine Familie, vielleicht sie machen den Teemischung.
Für Grosskind, genau.
Wunderbar. Also Barbara Vogel, Sie bleiben noch weiterhin bei uns. Es ist jetzt dann 13 Minuten vor den 11. Wir haben als letzten Punkt noch die Mail, die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, die beantwortet der Drogist Armin Fischer. Das geht als nächstes auf DRS1.
Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. If we could start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. Love is not a gadget, love is not a toy. When you find the one you love, it'll fill your heart with joy. If start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. Love is not a gadget, love is not a toy. When you find the one you love, it'll fill your heart with joy. If we could start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and tempt the hand of fate. Tears on my pillow,
Laurie Morgan, wir haben am Anfang vor fast 2 Stunden Sie gebeten, uns per Mail Ihre Fragen zu stellen in Sachen Tee und Gesundheit. Am Telefon habe ich jetzt den Armin Fischer. Er ist Drogist. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Herr Fischer, Sie haben einen Haufen verschiedene Wellness-Gesundheitstee in Ihrem Sortiment, Tägerweilen, wo Sie daheim sind. Bei den Gesundheitstee geht es von Holunderblüten über Infektblocker-Tee bis zu Bibernell, Wurz, Katzenkrallen und so weiter, wie das alles heisst. Zuerst vielleicht gerade mal die Frage, wie wirksam denn die Gesundheitstees tatsächlich sind. Gibt es da Beleg dafür?
Auf jeden Fall, weil die offiziellen Heilpflanzen werden von der Wissenschaft oder sind von der Wissenschaft anerkannt worden. Und die sind sicher etwa 200 bis 300 Kräuter in der Pharmakopö im schweizerischen Arzneimittelbuch aufgeführt und besiedelt und beschrieben.
Das kann man auch nachlesen in dem
Fall.
Kann man
auch nachlesen, genau.
Sie mischen die medizinischen Tees häufig Birken. Was ist der Grund?
Ich mische Birken sicher nur dann rein, wenn es nötig ist. Also sicher bei einem Nierenblasentee. Dort hat es eindeutig verfolgt den Zweck, um Harnsäure auszuschwemmen und Nieren schonend anzuregen.
Mhm. Nehmen wir, bevor wir zu den Hörermails kommen, vielleicht noch zwei, drei Beispiele von einer konkreten Anwendung. Bluthochdruck, was können Sie da empfehlen?
Der Bluthochdruck ist eine sehr komplexe Sache und der Tee, den ich da zusammengemischt habe, oder die Rezeptur, die ich da zusammengestiefelt habe, hat Olivenblätter drin. Olivenblätter ist nur bei der Volksheilkunde anerkannt, also die steht jetzt nicht in der Pharmakopö. Aber ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Olivenblatt. Es wirkt harntreibend und blutdrucksenkend. Zusätzlich habe ich auch noch Weißdorn drin, herzstärkend, herzberuhigend und für das vegetative Nervensystem allgemein beruhigend noch Melisse.
Mhm. Jetzt schaue ich auf die Uhr und merke, ich glaube, ich gehe direkt zu den Hörermails, Herr Fischer, und nehme das Mail von der Heidi Blaser. Sie fragt, was ist gesünder, Grüntee oder Schwarztee?
Da muss ich ganz klar sagen, Grüntee ist gesünder. Der hat viel einen höheren Gehalt an diesen gesunden Polyphenol, wo im Schwarztee durch die Fermentation gleich schon sehr viel abgebaut worden sind oder chemisch umgewandelt worden sind.
Barbara Vogel, die bei uns auch immer noch dabei ist, nickt. Sie sagt, jawohl, das wissen Sie auch. Dann gehen wir zu der Sandra Frey aus Kölliken. Sie schreibt uns, ich habe im Garten das Wermutkraut gesetzt und es hat toll geblüht. Leider konnte ich mich im Internet nicht schlau machen und herausfinden, was nun die Blüten für eine Wirkung haben, zu was sie gut sind. Ja, Frage, oder kann man wirklich nur die Wurzeln brauchen, hat sie dann noch hergeschrieben?
Also ich verwende, und es ist auch in der Pharmakopö beschrieben, dass man vom Wermutkraut Blüten und Blätter dort verwenden, nicht die Wurzeln. Mhm. Die Wirkung vom Wermut ist, es ist eine sehr bittere Droge, ist Appetitlosigkeit, so Leber-Galle-Probleme, ja, Magen- und Pässlichkeiten nach einem fetten Essen. Ist ein Wermuttee sehr, sehr gut.
Mhm. Vreni Eberle fragt, ist es richtig, dass kurzgezogener Tee anregt, längergezogener Tee hingegen beruhigt?
Kurzgezogener Grüntee oder Schwarztee, reden wir da, wirkt anregender oder ist ein Magentee, 30 Sekunden, ein japanischer Grüntee, 30 Sekunden Zuchelo, wirkt anregend. Ein Paimutang, ein weisser Grüntee, 10 Minuten gezogen lassen, wirkt nicht anregend, wirkt nicht mehr anregend, wirkt aber auch nicht beruhigend. Mhm. Also ist eher geeignet für am Abend, aber wenn man sehr empfindlich ist auf Koffein, kann jemand gleich auch reagieren mit Schlafstörungen. Mhm.
Dann noch eine letzte Frage. Herr Fischer von der Annette Grüne kommt die Frage per Mail. Mich interessiert, ob es eine Art Formel oder allgemeine Regel gibt, wie stark oder schnell die Heilwirkungen von Tee bei der Aufbewahrung abnehmen. Kann man diese Wirkungsabnahme durch höhere Dosierung vielleicht kompensieren?
Sicher am anfälligsten sind ätherische Öldrogen. Das sind die Inhaltsstoffe, wenn man einen Pfeffermünz vom Garten nimmt oder eine Melisse, Zitronenmelisse, abriebt, durch die Fingerstreifen lässt, dann schmeckt das intensiv nach Melissenöl oder Pfefferminzöl. Die verlieren die Inhaltsstoffe schneller, wie zum Beispiel eine Eichenrinde oder ein Walnussblatt, ein Rettel. Jetzt, das krasseste Beispiel ist Melissenblätter. Nach einem halben Jahr hat man die Hälfte der Wirkstoffe schon draussen. Sicher wichtig, luftdicht, kühl und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
Danke Ihnen ganz herzlich, Herr Fischer, für
Danke.
Die kompetenten Auskünfte.
Danke auch, Herr Scherer.
Und wünsche einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören.
Wiederhören, der Armin Fischer aus Tägerwilen, Drogist, der ein ganz grosses Teesortiment hat. Heilkräuter, Heiltee, der gut ist gegen dieses und jenes. Fragen von Ihnen sind gekommen. Danke vielmals für Ihre Fragen. Merci. Und auch merci vielmals, Frau Vogel. Alles Dankeschön. Gute und weiterhin eine kreative Nase und ein kreatives Händchen beim Zusammenstellen von Ihren Tees. Merci für den Besuch und einen schönen Tag. Danke vielmals. Merci.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.